Ja, ihr lieben Geschwister in Riedlingen, ich grüße euch recht herzlich von der Gemeinde in Massenbach. Wir fühlen uns mit euch verbunden und wünschen auch euch viel Kraft und Gottes Segen für eure Arbeit. Heute geht es um ein Thema, ja, das sicherlich ein heikles Thema ist, aber das in jeder Gemeinde, die ich kenne, und ich bin früher schon auch etwas herumgekommen, dass in jeder Gemeinde irgendwann oder irgendwie ein Thema wird, Konflikte in der Gemeinde lösen. Und man kann diese Konfliktlösung für die Gemeinde auch auf die persönlichen Konflikte übertragen, auch auf andere Bereiche unseres Lebens. Ich kenne die Situation jetzt in der Gemeinde Massenbach zwar sehr genau, und wir hatten auch schon manche Konflikte und Spannungen, die nicht immer so ganz einfach waren, sogar sehr große hatten wir schon mal. Aber hier in Riedlingen kenne ich alles nicht so genau. Ich kann also frei weg sprechen, ohne dass ich, dass jetzt jemand glaubt, ich spreche ihn persönlich an. Ich kenne das ja gar nicht. Also ich kann hier nur die biblische Lehre weitergeben und das unbefangen, weil ich euch gar nicht so gut kenne. Konfliktfelder gibt es in der Gemeinde viel. Bei uns zum Beispiel, ich nehme Beispiele aus der Gemeinde Massenbach, ist es die Liedauswahl. Da gibt es Worship-Songs. Das sind die Lieder jedenfalls nach meinem Verständnis mit etwas flacherem Text, die ich nicht so sehr mag, gegen traditionelle Lieder, die mir mehr liegen. Aber ich kann nicht allein meinen Willen durchsetzen, sondern das ist in der Gemeinde eine Mischung, aber auch ein Konfliktfeld manchmal. Dem einen fällt nämlich genau die Musikrichtung, die dem anderen besonders lästig ist. Oder Konflikte zwischen einzelnen Gemeindegliedern, auch das hatten wir schon. Und das war ziemlich heftig, das sind Beziehungskonflikte, die sind meistens die heftigsten. Oder Streit um Kleinigkeiten, bei uns war es mal, ihr werdet es nicht glauben, aber es war so, bei uns war mal ein Streit um die Gestaltung, wir mussten die Toiletten umbauen und da war ein handfester Streit, wie jetzt die Toiletten da umgebaut werden sollen. Und von Außenstehenden kann man dann oft Aussagen wie diese hören, also was es in der Gemeinde Massenbach für Zoff gibt und das wollen Christen sein. Nee, da gehe ich nicht hin. Also da gibt es ja am Sportverein weniger Konflikte, von wegen Liebe untereinander. Und weil man immer wieder solche Aussprüche hört, gibt es viele Christen, die mit aller Gewalt versuchen, jedem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Da gibt es Ehepaare, die sich nicht streiten dürfen, weil man ja Christ ist. Oder Familien, die ihre ganze Kraft darauf verschwenden, die Konflikte geheim zu halten. Und vor allem in bibeltreuen Gemeinden hört man oft, da gibt es so liebe Menschen, die, wie sie selbst sagen, um des lieben Friedens willen ihren Mund halten, obwohl sie vielleicht etwas zu sagen hätten. Vor allem, wenn die Lehre in den Gemeinden unbiblisch wird. Aber sie halten dann lieber den Mund um des lieben Friedens willen. Oder es gibt Leute, die sagen, in der Gemeinde müssen wir unbedingt Konflikte vermeiden. Wir wollen ja eins sein und wir wollen biblisch sein und wir wollen, dass die anderen an uns Jesus erkennen. Das klingt alles sehr schön und gut, aber irgendwie haben wir doch das Gefühl, dass das nicht so ganz stimmt. Geht das überhaupt? Passt das zusammen? Christ sein und Konflikte haben? Oder ganz direkt gefragt, gibt es denn diese Konflikte in bibeltreuen Gemeinden? Ich habe es vorhin ja schon beantwortet, klar gibt es die. Und ich wäre ein Pharisäer, wenn ich das bestreiten würde. Ich habe schließlich eine sehr lange Gemeindeerfahrung hinter mir. Also Konflikte gehören offensichtlich zu jeder Gemeinde. Von der Urgemeinde, um die es ja geht, heißt es einmal, sie waren ein Herz und eine Seele. Ja, das waren sie. Gleichwohl gab es auch bei denen Streit und Zank, wie überall, wo Menschen zusammen sind. Selbst bewährte Brüder wie Paulus und Barabbas haben sich gestritten. Und die romantische Verklärung der Urchristenheit können wir getrost beiseite legen. Da war nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Die Bibel bestätigt uns, Spannungen und Konflikte gehören zu jeder menschlichen Gemeinschaft. Sie sind einfach da. Sie sind was Normales, was Menschliches. Insoweit sind wir alle zutiefst biblische Gemeinde, denn die Gemeinden, die in der Bibel beschrieben werden, haben alle Konflikte. Und ich möchte auch gleich eine deutliche Unterscheidung machen. Ich fände es nicht besonders toll, aber es wäre nicht ganz so schlimm, wenn Außenstehende sagen würde, also bei den Massenbachern in der Gemeinde, da gibt es ganz schöne Schwierigkeiten. Würde mir nicht gefallen, aber ich hätte keine so große Probleme, wie wenn die sagen würden, also ich habe gehört, bei denen gibt es Krach und die gehen total lieblos miteinander um, lügen, tratschen, beschmeißen sich gegenseitig mit Dreck. Denn die Christen erkennt man ja nicht daran, dass sie keine Konflikte haben, sondern daran, dass sie ihre Konflikte in rechter Art und Weise, nämlich in Liebe, bewältigen. Und das ist ein großer Unterschied. Und deshalb wollen wir heute mal in die Bibel schauen und sehen, wie die damals mit Konflikten umgegangen sind. Also wie gesagt, die Beispiele habe ich alle aus der Gemeinde Massenbach selbst übernommen und auch das Bild, das ihr hier seht, dieser Spruch, der steht bei uns oder stand bei uns bis vor kurzem an der Stirnwand der Gemeinde und auch dieses Bild. In Apostelgeschichte 6, Vers 1 können wir lesen: In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren gegen die griechischen Juden in der Gemeinde, gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tisch dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Wahrheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz bei Gebet und Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der Menge gut und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus, Prochorus, Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Ich habe euch 3 Punkte zu diesem Text mitgebracht und die heißen: Konflikte ernst nehmen, dann die ganze Gemeinde muss handeln und schließlich bei Wort und Gebet bleiben. Der erste Punkt heißt also: Konflikte ernst nehmen. Gleich in Vers 1, ich lese ihn noch einmal, heißt es: In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Es muss so wenige Wochen nach dem Pfingstfest gewesen sein, als diese Geschichte spielt. Wie groß war denn eigentlich damals die Gemeinde? Also ich weiß es nicht genau, aber in Apostelgeschichte 4, Vers 4 wird uns eine Zahl genannt. Da heißt es: Aber viele von denen, die das Wort gehört haben, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Gut, vielleicht waren von den 5000 auch welche, die gehörten nicht zur Gemeinde Jerusalem, sondern waren aus dem Umland. Also so genau lässt sich die Zahl der Gemeindeglieder nicht bestimmen. Aber das sind nur die Männer, 5000, wenn man auch die Frauen, Kinder zurechnet. Und dazu, dass es in Vers 1 auch heißt, in diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, also die Gemeinde weitergewachsen ist, können es vielleicht auch 10.000 gewesen sein. Ich weiß es aber nicht genau. Jedenfalls eine riesen Gemeinde, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. So viele. Die Gemeinde ist gewachsen, sie waren beliebt in der Bevölkerung, es war eine richtige Aufbruchstimmung. Ist doch toll, da beginnt etwas Großes zu wachsen und dann ein Streit wegen einer Banalität, wegen der Essensversorgung. Muss das jetzt denn sein? Haben wir nichts Wichtigeres zu tun? Das sind doch Nebensächlichkeiten, mit denen wir uns gar nicht erst befassen. Wir wollen lieber sehen, wie wir mehr Menschen für Jesus erreichen können. So etwa mögen die Argumente geklungen haben. Und wie das so ist, wenn man einen Konflikt ignoriert. Hier heißt es, es erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden gegen die Hebräischen, weil die griechischen Witwen bei der Essensversorgung übersehen wurden. Und damit konnte man eben auch diesen Konflikt nicht mehr übersehen. Die Gemeinde wächst und da, wo Wachstum ist, entstehen auch Konflikte. Das ist ganz normal. Und zwar einmal, weil immer mehr Menschen zusammenkommen mit unterschiedlichen Vorstellungen, Ideen, Ansprüchen. also eine ganz menschliche Ursache. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch eine geistliche Dimension. Ja, eine Gemeinde muss viel im Blick haben, vor allem im Blick auf die Sorgen und Nöte ihrer Glieder. Es gibt nicht nur materielle Nöte, es gibt natürlich auch geistliche Not, es gibt seelische Nöte wie Depression, Burnout und vieles andere mehr. Und die geistliche Dimension zeigt sich vor allem darin, da wo etwas geschieht zur Ehre Gottes, da wo Menschen ihr Leben verändern, sich von Jesus retten lassen, genau das ruft den Teufel auf den Plan. Das lässt ihm keine Ruhe. Er versucht zu zerstören, Streit zu säen, Christen von ihrem Auftrag abzubringen, nämlich andere für Jesus zu gewinnen. Der Teufel freut sich, wenn sich Brüder gegenseitig verrennen. Er freut sich, wenn sich eine Gemeinde streitet, wenn Sand im Getriebe ist, wenn sie nur noch damit beschäftigt sind, Konflikte zu schlichten, wenn sie ihrem Missionsauftrag nicht mehr nachkommen kann. Der Teufel grinst, wenn sich eine Gemeinde spaltet. Da nun aber diese Konflikte ja da sind, da haben wir keine andere Wahl. Wir müssen lernen, damit umzugehen, sie zu lösen, anstatt ihnen aus dem Weg zu gehen. Was ich schade finde, ist, dass die griechischen Juden nicht einfach gesagt haben, also Leute, hört mal her, wir müssen da was verändern, hier gibt es ein Problem und wir sollten das ändern. Ein Teil unserer armen Geschwister wird vernachlässigt, können wir was dagegen tun? Nein, sie krummeln und murren so vor sich hin. Sie sprechen es nicht offen aus, sondern eher so hintenrum. Hast du es schon gehört? Ah, die wurde mal wieder übersehen. Na, ja, typisch diese Juden, sie übersehen die Griechen. Und so weiter und so weiter. Reden übereinander statt miteinander und schnell haben sich zwei Parteien gebildet. Die Hebräer auf der einen Seite und die Griechen auf der anderen Seite. Und auch das ist eine Realität, liebe Geschwister. Da, wo Konflikte entstehen, geht es nie ohne Sünde ab. Und zwar auf allen Seiten. Das kann man immer wieder beobachten. Und dann bin ich zuerst selbst gefragt, wie gehe ich mit Konflikten um? Spreche ich die Schwierigkeiten offen an oder verbreite ich überall miese Stimmung? Also so ein Krummeln und Murren, das kann ja mal ganz schön zu einer Eskalation führen. Murren ist was Blödes. Wer kennt das nicht? Also ich wäre jetzt ein Pharisäer, wenn ich sage, ich habe noch nie gemurrt, ich habe noch nie gekrummelt, habe ich auch schon gemacht. Muss ich mich an die eigene Nase fassen? Also ich stehe jetzt nicht als einer, der hier perfekt ist, sondern als einer, der selbst genauso zu lernen hat. Und eine Methode, nicht auf die Missstände reagieren zu müssen, heißt wegsehen. Ich stehe einfach nicht hin, ich beschäftige mich nicht damit, mit der Not, die mir vor die Füße gelegt wird. Das ist eine schlechte Idee. Es gibt nämlich auch viel Sünde, offenbare Sünde in der Gemeinde, wo zwei zusammenleben ohne Trauschein. Da kann ich als Gemeindeverantwortlicher nicht einfach drüber hinwegsehen. Das muss ich ansprechen, auch wenn ich mir hinterher Ärger einhandle. Bei der Gemeinde geht es immerhin um den Leib Christi. Ein anderer Weg wäre die Verharmlosung. Ach, spiele die Konflikte herunter, bilde mir ein, ist ja gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Vielleicht lösen sich Konflikte ja auch mal von selbst. Ja, es passiert vielleicht auch mal, dass sich Konflikte von selbst lösen, aber meistens nicht. Hier lag ein eklatanter Missstand vor und er löst sich nicht von selbst. In diesem Fall ist es besser, den Konflikt offen und ehrlich anzusprechen. Offensichtlich kam dann auch der Konflikt irgendwie den Ältesten, den Aposteln zu Ohren und der Apostel beschlossen dann zu handeln. Und wie tun sie das? Das ist der zweite Punkt. Die ganze Gemeinde muss handeln. Vers 2a, da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen. Also das finde ich jetzt mal interessant. Die sagen nicht, also jetzt lasst mal die Chefs ran, wir klären das jetzt, sondern sie legen den Konflikt offen und beziehen alle Konfliktparteien damit ein. Alle haben ja auch etwas mitbekommen. Und wenn es alle mitbekommen haben, dann kann es nicht mehr im kleinen Kreis gelöst werden, sondern dann muss es wirklich auch, müssen alle mit einbezogen werden. Und sie zeigen das Problem auf, sagen, was wichtig ist und machen gleich einen Lösungsvorschlag. Und der sieht dann so aus. Darum, der Vers 3, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind, die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Das war eine super Sache. Die Gemeinde fühlt sich ernst genommen in ihren Spannungen und gleichzeitig konnten sie selbst mit zur Lösung beitragen. In diesem Fall heißt die Lösung Diakonie. Ich finde auch interessant, welche Kriterien diese Männer erfüllen sollen. Welches Anforderungsprofil würden wir denn zugrunde legen? Sucht junge Männer aus vielleicht, die sportlich sind, die gut dienen können, die besonders schnell zu Fuß sind, damit sie in kurzer Zeit das Essen ausfahren können und die Witwen versorgen können. Das wäre so das Anforderungsprofil, das ich mir vorstellen könnte. Leute, die rüstig sind, die gut drauf sind und die schnell sind mit der Essensausgabe. In der Lutherfassung heißt der Vers 3, das war jetzt die neue Genfer, in der ich es vorgelesen habe, in der Lutherfassung heißt der Vers 3, sucht 7 Männer aus eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes sind. Hallo, warum denn das? Ist das nicht, ich muss jetzt ein neudeutsches Wort gebrauchen, ist das nicht Ressourcenverschwendung? Sind die Anforderungen für diese Leute nicht unangemessen hoch? Wieso brauchen die einen guten Ruf? Wieso sollen sie voll Heiligen Geist und Wahrheit sein? Sie sollen doch bloß Essen austeilen. Die sind doch völlig überqualifiziert mit diesen Anforderungen. Das sind Kriterien für den Predigtdienst, aber doch nicht zum Essen ausfahren. Fürs Essen ausfahren genügen ein paar Hiwis. Wo bleibt denn da das Gabenprinzip? Liebe Geschwister, hier zeigt sich, dass jeder Dienst im Reich Gottes viel tiefer geht, als man von außen sieht. Es geht nicht nur darum, dass die Witwen und Waisen etwas zu essen haben, sondern darum, dass ihnen ganzheitlich geholfen wird. Und ich stelle mir das dann so vor, dass die unterwegs waren, nicht nur um die armen Gemeindeglieder zu versorgen, sondern eben auch, dass sie die Witwen besucht haben. Die haben denen nicht bloß das Essen vor die Tür gestellt und sind dann wieder abgedüst. Sie haben mit ihnen geredet, ihnen vielleicht Trost zugesprochen, sie aufgerichtet, haben mit ihnen gebetet. Sie haben mit ihnen zusammen ein Lied gesungen und haben ihnen zugehört, und zwar auch dann, wenn die Witwen wieder mal ihre Krankheitsgeschichte in epischer Breite erzählt haben. Und sie haben die Witwen in ihr Gebet eingeschlossen. Einer von den 7 war übrigens, der als erster genannt wird, war Stephanus, der vor seiner Steinigung, ihr wisst ja, der mit der Steinigung noch eine brillante Rede gehalten hat. Also ein Mann, der wirklich voll Geist und Wahrheit war. Oder Philippus, der 2 Kapitel später dem Kämmerer aus Äthiopien den Weg zu Jesus gezeigt hat, an der Schnittstelle, als die Judenmission zur Heidenmission übergegangen ist. Am Beispiel sieht man das schön von dem Kämmerer aus Äthiopien. Schließlich sollen ja die Heiden in den edlen Ölbaum Israels eingepfropft werden. Die Gemeinde jedenfalls hat sich über diesen Vorschlag der Apostel gefreut und hat 7 Männer ausgesucht. Ich finde es jetzt sehr schade, dass Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, nicht beschreibt, wie die 7 ausgesucht haben. Aus einer solchen Riesengemeinde von, ich habe mal die Zahl 10.000 vorhin genannt, vielleicht, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber könnte ja sein, auf jeden Fall aus einer riesigen Zahl 7 Leute aussuchen. Wie geht denn das? Wurden die gewählt? Das kann doch nur Ärger geben. Wer ist dann enttäuscht? Wer ist neidisch? Warum bin ich nicht gewählt worden und der andere? Kein Wort davon. Es werden nur die Namen der 7 berichtet, darunter eben Stephanus und Philippus. Und diese haben sie dann zu den Aposteln gebracht, die haben ihnen die Hände aufgelegt, sie gesegnet für ihren Dienst und über sie gebetet. Und dann? Dann kommt ein wunderschönes Wort, das mir sehr gut gefällt. Da heißt es, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Gemeindewachstum. Diese Megagemeinde ist weitergewachsen. Mit anderen Worten, Konflikte, Streit, Zoff, Sticheleien, Zerwürfnisse hindern das Wort an seiner Entfaltung. Wo aber Eintracht und Liebe zu Hause sind, da ist auch Jesus und das Wort zu Hause. Denn ein großes Hindernis wurde aus dem Weg geräumt. Konflikte sind da, da kann man nichts machen. Konflikte sind einfach da, aber sie wurden in rechter Art und Weise beseitigt. Unrecht ist beseitigt, ein großer Streit hat eine tolle Lösung gefunden und wir hören, dass die Gemeinde weiter wächst. Und ich für meinen Teil bin überzeugt davon, das hängt auch damit zusammen, wie wir mit unseren Konflikten umgehen. Ob wir nur übereinander reden, hinterher krummeln oder ob die Sache offen auf den Tisch gelegt wird und eine Lösung gefunden wird. Wo Schwestern und Brüder aufeinander zugehen, um gemeinsame Missverständnisse, Konflikte, aber auch wirkliches Unrecht anzugehen und nach einer Lösung zu suchen, da ehren wir unseren Herrn Jesus Christus. Und das bringt uns zum dritten Punkt, bei Wort und Gebet bleiben. Vers 4, die Apostel sagen dann, wir aber wollen ganz beim Gebet und Dienst des Wortes bleiben. Die Apostel sagen, ich sage es jetzt mit meinen Worten, wir können und dürfen unser Problem nicht auf Kosten des Wortes Gottes und nicht auf Kosten des Gebets lösen. Und das muss auch für uns immer der Maßstab sein. Wir dürfen Probleme und Schwierigkeiten nicht auf Kosten des Wortes lösen. Keine Kompromisse machen, wo es um das Wort Gottes geht, um des lieben Friedens willen zum Beispiel. Das darf nicht passieren. Und wir sehen, was passiert, wenn man es anders macht. Gerade der Bereich, die Diakonie, um die es ja hier geht, ist sehr anfällig für diese Gefahr. Dann werden Randdinge plötzlich zu Hauptsachen und dann wird aus der Jesus-Nachfolge eben ein christlich-soziales Engagement. Das verselbstständigt sich dann irgendwann. Man verliert Jesus aus dem Blickfeld. Das Evangelium wird dann, wie man früher gesagt hat, zum Sozialevangelium. Und das Sozialevangelium funktioniert auch ohne Jesus. Konflikte dürfen nie auf Kosten des Wortes gelöst werden, sondern immer nur im Einklang mit dem Wort Gottes. Man kann das bei der Basler Mission sehr exemplarisch verfolgen. Sie wurde 1815 von württembergischen Pietisten gegründet und hat versucht, Seelenrettung und Diakonie zu verbinden. Und heute auf ihrer Homepage beschreibt die Mission ihre Ziele so, also ich habe jetzt mir nicht mir ausgedacht, sondern das habe ich auf der Homepage entnommen, steht übrigens hier auch an der Wand, aber so klein, dass man es nicht lesen kann. Mission 21, wie sie jetzt heißt, setzt Zeichen der Hoffnung für eine gerechtere Welt. Wir engagieren uns weltweit für die Friedensförderung, bessere Bildung, Gesundheit und gegen Armut, besonders für Frauen. In unserer langfristig angelegten Entwicklungszusammenarbeit arbeiten wir auf die Nachhaltigkeitsziele der UNO Agenda 2030 hin. Da ist von Seelenrettung überhaupt nicht mehr die Rede. Gott oder gar Jesus kommen in den Zielen der Mission nicht mehr vor. Bei Wort und Gebet bleiben. So kommt es, wenn man Konflikte oder wenn man Dinge löst, ohne bei Wort und Gebet zu bleiben. Das ist eine ganz wichtige Verankerung bei der Lösung von Konflikten. Oder in der evangelischen Kirche, in der ich auch manchmal noch herumkomme, weil ich da gelegentlich schon Orgel gespielt habe, da nimmt die Zahl der Missionsbeauftragten stetig ab, die Zahl der Umweltbeauftragten stetig zu. Die evangelisch-lutherische Nordkirche hat auf einer Synode für 2015 ein großes Ziel ausgegeben. Und was war wohl das große Ziel? Menschen für Jesus zu gewinnen, würden wir sagen, in unseren Gemeinden. Oder wenigstens sagen, den Mitgliederschwund stoppen oder die abnehmende Zahl der Gottesdienstbesucher, die sich in jedem Jahr verringert, zu stoppen, diesen Abwärtstrend. Das wären doch wenigstens Ziele, die man reden könnte. Nein, klimaneutral zu sein. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Gottesdienstbesuch nimmt Jahr für Jahr ab. Die Zahl der Mitglieder sinkt beständig. Und was tut die Nordkirche? Sie möchte klimaneutral werden. Das ist fast schon Realsatire. Der Bremer Pfarrer Olaf Latzel hat deshalb in diesem Zusammenhang vom Energiesparlampen-Evangelium gesprochen. Diese Tendenzen können wir auch bei unserem Bund beobachten. Auch da gibt es Anzeichen für ein Sozialevangelium. Die evangelische Kirche ist den Baptisten noch ein paar Jahre voraus und in 10 Jahren stehen die Baptisten da, wo die evangelische Kirche heute steht. Das Soziale gewinnt an Boden, der Stellenwert des Wortes nimmt ab. Die Apostel wollen beim Zentrum bleiben und von dieser Mitte her das Problem lösen und sie zeigen, dass es funktioniert, beides zu verbinden, Jesus-Nachfolge und Diakonie. Ja, das gehört zusammen und das funktioniert auch in dieser Reihenfolge, Jesus-Nachfolge an der ersten Stelle und Diakonie, die ein Ausfluss dessen ist, dass man Jesus nachfolgt. Gerade in der Diakonie dürfen die geistlichen Energiequellen nicht dem Aktionismus geopfert werden. Die Apostel kennen also diese Kraftquelle Nochmals Vers 4. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Die geistliche Motivation in der Diakonie kommt aus der Kraft des Gebets und des Wortes. Jesus hat immer beides miteinander verbunden. Wenn er die Kranken geheilt hat, sprach er mit ihnen in der Regel auch über ihr Leben und ihre Gottesbeziehung. Er sagt zu dem Gelähmten zum Beispiel nicht nur, steh auf, nimm dein Bett und geh heim, sondern zuerst einmal sagt er in Markus 2, Vers 1 folgende, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das war das Erste, was Jesus sagt. Und dann kommt die Diakonie, die konkrete Heilung. Diakonie im Neuen Testament ist gegründet auf Schrift und Gebet. Und sie darf nicht nur eine Diakonie der Tat sein, sie muss auch eine Diakonie des Wortes, des Gebetes sein. Liebe Geschwister, wir haben heute Morgen jetzt gehört, wie die Apostel mit den Konflikten umgegangen sind. Drei Punkte hatten wir. Der erste Punkt, Konflikte ernst nehmen. Der zweite Punkt, die ganze Gemeinde muss handeln. Und der dritte Punkt, bei Wort und Gebet bleiben. Und wir können daraus lernen, eine Gemeinde, in der es ständig Streit und Zank gibt, ist keine gute Visitenkarte für andere. Und das bedeutet dann auch konkret, nicht das letzte Wort haben, aber das erste Wort suchen. Nicht Distanz halten, sondern liebevoll aufeinander zugehen, auch auf die, die mir nicht so sympathisch sind. Und nicht übereinander reden, sondern miteinander. Wenn aber Konflikte da sind, dann wünsche ich uns viel Mut und Sensibilität zum ehrlichen, offenen und liebevollen Gespräch. Gott helfe uns dabei. Amen.